Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich Hannes Füting von Repack zu Gast und wir sprechen über ökologische, kreislauffähige Verpackungen. Und es ist so krass, wir produzieren weltweit weit über 300 Millionen Tonnen Plastik bzw. Kunststoff. So, und 40% davon sind einfach Verpackungen. So, die Zahlen sind einfach so krass und deswegen finde ich es einfach umso schöner, dass es Unternehmen gibt, die wirklich eine harmlose, eine schadstofffreie Verpackung, eine kreislauffähige Verpackung anbieten. Und darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge. Also du lernst etwas über Verpackungen offensichtlich. Also was bedeutet überhaupt kreislauffähig? Was heißt eigentlich recyclingfähig? Und was passiert überhaupt mit meinem Müll, wenn ich den in den gelben Sack entsorge? Was passiert danach? Und was ist eigentlich dieses Bioplastik und gibt es das überhaupt und die Unterschiede und so weiter? Also es ist vollgepackt mit Wissen, also hörst dir an. Und am Ende oder ziemlich in der Mitte, ich weiß es nicht, ich rede mich auf jeden Fall in Rage. Wenn du das hören willst, dann musst du dir diese Folge anhören. Und natürlich kannst du auch super viel lernen über dieses sehr komplexe Thema Verpackung. Und falls dir unser Podcast gefällt, dann würdest du uns eine tierisch große Freude damit machen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Das geht bei iTunes. Da kannst du eine 5-Sterne-Rezension vergeben, also einfach die Sternchen anklicken. Oder aber auch, was ich ziemlich toll finde, wenn du ein paar Wörter dalässt und generell ein Feedback zu den Folgen, wie es dir vielleicht in deinem Leben weitergeholfen hat. Weil deswegen machen wir diesen Podcast. Wir möchten noch mehr Menschen für eine umweltfreundliche und nachhaltige Lebensweise begeistern und zeigen, dass du wirklich so viel selbst in der Hand hast. Und das hilft ja gerade in diesen sehr turbulenten Zeiten, dass man sich weniger hilflos und machtlos fühlt und dennoch weiter ein Teil der Lösung sein kann. Ja, genug der Vorworte. Jetzt geht's ab in die Folge. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, heute habe ich einen Gast natürlich wieder bei uns im Ozeankind-Podcast und zwar der Hannes Füting von Repack und es geht um wirklich ökologische und kreislauffähige Verpackungen. Hallo Hannes, schön, dass du da bist. Es ist ein sehr interessantes Thema und ich freue mich, dass ich jetzt quasi als allererste die Infos direkt von dir direkt bekommen kann. Schön, dass du da bist.
Hallo Marina, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir uns jetzt über das Thema kreislauffähige Verpackungen und Zero Waste unterhalten können.
Ja, dann erzähl doch gern mal kurz und knapp oder gern auch länger, so wie du magst. Wer bist du, wer ist Repack und was macht ihr?
Also, mein Name ist Hannes und ich bin studierter Produktdesigner und einer der drei Gründer von Repack. Und meine beiden Partner sind auch zwei Produktdesigner, also ein Produktdesigner und eine Produktdesignerin. Und wir haben uns im Studium kennengelernt und wollten alle Produkte gestalten, weil wir dachten, damit können wir Produkte besser machen, die wir konsumieren. Haben dann alle nach dem Studium über 10 Jahre in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und irgendwann festgestellt, dass der Hebel, den man in der Hand hat, sehr stark an der Wirtschaftlichkeit gekoppelt ist und dass wir da so nicht mehr die Ziele erreichen konnten, die wir erreichen wollten und haben dann uns wieder zusammengefunden und gesagt, wir müssen was verändern. Mein Partner Sven hatte damals Zellulosefolie entdeckt und dann war das quasi die Initialzündung zu sagen, Mensch, wir können doch irgendwie Plastik ersetzen. Und dann haben wir uns lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Firma haben wir 2017 gegründet. Davor haben wir natürlich schon so ein bisschen recherchiert und überlegt. Und nachdem 40% des weltweiten Plastiks von Verpackungen kommen, haben wir gesagt, lass uns dieses Thema angehen. Da ist einfach der Hebel groß. Da können wir was verändern.
Ja, absolut. Das ist ein Riesenthema und auch wie ich finde und wir als Ozeankind e.V. und alle, die zuhören, das ist ja so ein Thema, da kommt der Verbraucher überhaupt nicht dran vorbei. So, und schon gar nicht, wenn du irgendwie einen Unverpacktladen nicht unbedingt in der Nähe hast oder es aus verschiedenen Gründen dir nicht leisten kannst, immer unverpackt deine Nahrungsmittel einzukaufen. Deswegen finde ich das großartig. Du sagtest gerade schon Zellulose. Was ist denn das genau?
Also Zellulose ist ein, sagen wir mal, Stoff, der aus pflanzlichen Fasern gewonnen wird. Und deswegen ist die Zellulose auch ein sehr dankbares Material, weil die Rohstoffquellen schier unerschöpflich sind. Und wenn man in der Historie mal zurückschaut, dann wurde vor 100 Jahren ungefähr die Zellulosefolie erfunden. Das ist eben auch eine transparente Folie. Und deswegen eignet die sich hervorragend für die Ansprüche, die eine Verpackung erfüllen muss, nämlich das Produkt schützen, den Inhalt sichtbar machen und die Möglichkeit zu bieten, da auch noch Dinge drauf zu drucken und Informationen zu platzieren. Und wie du jetzt gerade ja schon sagtest, ideal wäre natürlich, vieles ohne Verpackung zu verkaufen. Aber man muss auf der anderen Seite ja auch ehrlicherweise zugeben, dass viele Dinge, die wir in unserer Welt heute von A nach B schicken, verpackt sein müssen, um einfach Hygiene und Qualität und damit auch Langlebigkeit des Inhalts zu gewährleisten. Insofern kommt man um dieses Thema Verpackung einfach leider nicht wirklich drumherum.
Ja, absolut. Und ich finde ja auch, es ist ja doch schon ein Privileg zu sagen, okay, ich kaufe meine Sachen unverpackt ein, weil klar, man muss es sich ja auch leisten können und auch logistisch irgendwie machbar sein. Das sind so mehrere Punkte. Und wir sind ja im deutschsprachigen Raum oder generell so in der nördlichen Halbkugel nicht alleine auf der Welt. Und die Verpackungen, die müssen ja überall, wie du schon sagst, in die ganze Welt transportiert werden und da am besten richtig entsorgt werden. Und da ist ja schon das nächste Problem, ne? Nicht jedes Land hat irgendwie ein Abfallmanagement oder eine Recyclinganlage. Und ja, da ist ja das Beste, dass es dann eine kreislauffähige Verpackung gibt. Das ist es ja dann, weil Zellulose ist ja dann ein Naturstoff eigentlich, oder?
Also die Zellulose ist die Basis für unsere Verpackung. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir ja sowohl Anforderungen vom Produkt haben, aber auch Anforderungen von den produzierenden Unternehmen und den entsprechenden Maschinen. Und so haben wir über die Jahre ein Baukastensystem aus ökologischen Folien aufgebaut, mit dem wir auf der einen Seite sicherstellen können, dass die Aroma- und Hygiene- und Haltbarkeitsanforderungen für den Inhalt gewährleistet sind. Da geht es um so Barrierewerte, Aromaschutz. Das heißt, das können wir über unseren Baukasten so einstellen, dass das Produkt optimal geschützt wird und frisch bleibt. Und gleichzeitig muss man aber, wenn man in dem industriellen Kontext Verpackungen ersetzen möchte, auch darauf achten, dass ja die Produktionsmöglichkeiten bestehen bleiben können und genutzt werden können. Also unsere Kunden, in dem Fall sind es eben hauptsächlich Lebensmittelproduzenten, weil die am meisten und am regelmäßigsten verpacken. Die müssen ja erstmal die Bereitschaft haben, in ein alternatives oder ein natürliches Material umzupacken. Da kommt schon mal mehr Kosten auf sie zu, weil die Rohstoffe teurer sind. Und wenn man denen dann auch noch sagt, dass sie noch neue Maschinen kaufen müssen, dann ist eigentlich das ganze Projekt schon zum Scheitern verurteilt, weil es sich ja irgendwo rechnen muss. Und wir können halt über diesen Baukasten, den wir entwickelt haben, auch die Eigenschaften der Maschine so einstellen, dass die Folie nachher läuft. Sprich, wir verpacken Müsli-Riegel, wir verpacken Käse, wir verpacken Tiefkühlware, wir verpacken frische Lebensmittel, Salate, Kräuter. Das findet alles in Abpackmaschinen beim Produzenten statt. Das heißt, der bestellt von uns eine Rolle und verpackt mit seiner Maschine. Und das war eigentlich so ein ganz ausschlaggebender Moment, wo wir gemerkt haben, hey, wir können es am Markt etablieren, weil es auf den entsprechenden Maschinen läuft.
Weil sonst hättet ihr wahrscheinlich von vornherein gesagt, ja, ist ja ganz schön mit der Nachhaltigkeit, aber kann ich mir als Produzent auch nicht leisten. War das quasi so immer so eine Riesenhürde, weil es ja, wie du schon sagst, es sich einfach nicht rechnet wirtschaftlich für die Produzenten?
Ja, absolut. Also zum einen die wirtschaftliche Geschichte, zum anderen aber auch einfach das Technische. Eine Zellulosefolie ist kein Thermoplast. Und in den Verfahren, in denen heute abgepackt wird, läuft quasi so der Schlauch über das Lebensmittel und dann kommt ein heißer Balken, der schweißt nach dem jeweiligen Stück dann die Verpackung in einem Schritt zusammen und trennt sie und hinten fällt dann das fertig verpackte Lebensmittel raus. Das kann man über die Zellulosefolie alleine so nicht wirklich lösen, dieses Problem. Und das war auch dann aus der Historie heraus der Moment, warum sich eigentlich die Plastikverpackungen durchgesetzt haben, weil man da die Polymere so einstellen kann, wie die Maschine das eben braucht. Und wir können, das ist jetzt sehr, sehr technisch, aber wir können eben diese Anforderungen mit unseren Materialien auch abdecken. Und somit war es überhaupt dadurch oder ist es dadurch erst möglich, das in den entsprechenden Stückzahlen durchlaufen lassen zu können. Wir haben einen Versuch gemacht mit einem Abpacker von Tiefkühlpizza. Da sind wir auf 230 Stück in der Minute gekommen. Ja genau, das sind halt Maßstäbe, die dann wirklich irgendwo in unserem Konsumverhalten und in unserer industrialisierten Welt irgendwo eine Rolle spielen. Ja.
Ökologische, kreislauffähige Verpackung, vielleicht muss ich da anfangen. Was bedeutet eigentlich kreislauffähig, also für alle unsere ZuhörerInnen?
Also kreislauffähig heißt im Grunde, wenn man es mal so ganz auf der Logikebene betrachtet, dass ich einen Rohstoff nutze für meine Zwecke, in dem Fall die Verpackung. Und wenn er diesen Zweck erfüllt hat, kann ich ihn wieder zurückführen in einen Kanal, wo er mit gleicher Qualität für den gleichen Einsatz wiederverwendet werden kann, ohne dass dadurch Rohstoffe verloren gehen oder eben die Qualität darunter leidet. Und das ist auch eigentlich der Punkt, der uns vom Recycling unterscheidet. Weil die Natur macht uns das im Grunde vor. Und deswegen redet man auch da von dem natürlichen Kreislauf. Das ist also einfach Leben und Vergehen, so wie es die Pflanzen seit Millionen machen. Sie wachsen, sie sterben ab. Die Nährstoffe werden wieder dem Boden zurückgeführt über Humus und Kompostierung eben. Und daraus wächst wieder ein gleicher Rohstoff. Die Natur ist da eigentlich das Vorbild, was wir in diesen gesamten Recycling-Prozessen versuchen zu imitieren. Also der Unterschied zwischen den natürlichen Kreisläufen und dem Recycling ist, dass beim Recycling eigentlich das Material immer als erstes sortiert werden muss. Und da ist natürlich viel Energie und viel Aufwand notwendig. Und dann ist es auch gerade in dem Bereich der Lebensmittel oft so, dass die Folien eben aus mehreren Schichten bestehen und mehreren Materialien, die man dann gar nicht mehr trennen kann. Und dann wird sehr, sehr viel Energie notwendig, um das wieder aufzubereiten und eben schon zu sortieren. Und was viele auch gar nicht wissen, diese ganzen Weichmacher und Additive, die da drin sind, führen dazu, dass gerade im Bereich Lebensmittel einfach diese Rezyklate nicht verwendet werden dürfen. Das funktioniert bei sortenreinen PET-Flaschen. Da ist es erlaubt, aber bei sozusagen allem anderen ist es nicht erlaubt. Und deswegen reden wir zwar immer so vom Recycling und sagen immer, ja, das ist ja so toll, was wir da für eine Quote erreichen. Aber mit jedem Zyklus wird die Qualität schlechter und der Einsatzbereich minimiert sich. Und am Ende ist das Ganze irgendwo noch ein Straßenbelag oder irgendwas. Und dadurch muss man sich auch klar machen, dass man das Problem auf der Zeitachse eigentlich nur so ein bisschen nach vorne schiebt. Es ist also kein Kreislauf, der bei gleichbleibender Qualität unendlich oft funktioniert. Und das ist der Vorteil von den Verpackungen aus natürlichen Rohstoffen. Die verkompostieren. Man kann sie ohne Schadstoffe in die Erde zurückführen, ernähren dort die Mikroorganismen. Da ist Zucker drin. Das ist also quasi die Währung unter der Erde. Und daraus entsteht wieder quasi ein Rohstoff, den man für die in gleicher Qualität, für den gleichen Einsatz wieder verwenden kann.
Das sollte ja wirklich Ziel sein, eigentlich für alle Produkte, die wir herstellen, ne? Dass es wirklich so kreislauffähige Produkte sind. Also nicht nur Verpackungen, sondern wirklich alles, was wir irgendwie nutzen. Ja, richtig, richtig cool.
Ja, absolut. Absolut. Da kommt ja noch ein zweiter Faktor dazu. Also wir lösen eigentlich zwei Probleme mit unseren Verpackungen. Das eine ist diese gesamte Mikroplastik-Thematik. Das ist ja das, was du auch gerade eben schon kurz angesprochen hast. Die Deutschen exportieren wie die Verrückten ihre Produkte in die ganze Welt. Das heißt, auch das, was wir hier mit unserem System vielleicht recycelt bekommen, ist überall auf der Welt dann doch irgendwo anders. Das heißt, da muss man die Verantwortung übernehmen. Und das landet nicht immer alles da, wo es landen soll. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und deswegen vermüllt unser Planet auch gerade mit dem Plastik. Ja, Mikroplastik in allen Lebensbereichen ist das nachzuweisen. Und das ist was unsere Verpackung einfach quasi ausschließt. Unsere Verpackung zersetzt sich selbstständig in natürlicher Umgebung völlig schadstofffrei. Je nach Temperatur und Feuchtigkeit und Menge der Organismen, die da so dran beteiligt sind, ist das mal schneller und mal langsamer. Also unsere schnellste Folie schafft es in 42 Tagen und unsere dickste und stärkste Folie so in 180 Tagen. Was man einfach sagen muss, ist, egal wo sie landet, verursacht sie keine Probleme. Das ist also quasi mal so die erste Baustelle, die wir lösen, diese ganze Fehlwurf- und Müllproblematik mit dem Mikroplastik. Und die zweite Situation, die man sich vor Augen führen muss, ist einfach die Tatsache, dass diese natürlichen Rohstoffe, dadurch, dass sie aus Pflanzen kommen, während ihrem Wachstum CO2 binden. Und in dem Moment, wo sie quasi dann entweder wieder in die Erde zurückgeführt werden oder sogar selbst wenn sie verbrennen, können sie nur die Menge CO2 freisetzen, die sie vorher gebunden haben. Das heißt, wir halten den CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre konstant. Und das ist das, was wir unbedingt brauchen, um auch diese Klimaziele einzuhalten und da irgendwo dem Klimawandel vorzubeugen.
Also sind eure Produkte auf jeden Fall mehrere Fliegen mit einer Klappe zu erledigen, absolut. Also ich bin total begeistert und ich frage mich jetzt gerade, warum nutzen noch nicht alle Hersteller eure Produkte? So, und du hattest vorhin gerade einen ganz spannenden Punkt gesagt, wo ich da noch mal kurz drauf zurückkommen wollen würde. Dass eben diese Verpackungen, wo alle Verpackungen, wo unsere Lebensmittel mit in Berührung kommen, die dann in den gelben Sack landen, da ist ja meistens so, ja, mit der Quote, mit der Recyclingquote, was du schon sagtest, dass ja der Otto-Normalverbraucher und ich auch ewig lange dachte, okay, solange ich das in den gelben Sack packe, das ist ja alles recyclingfähig, dann wird das recycelt, was aka meistens verbrannt ist, weil eben so viele Mischkunststoffe zusammengepackt sind und man die eh nicht auseinanderfriemeln kann. Und das, was du jetzt sagtest, aus Hygienegründen darf ich gar eine Käsepackung wieder noch zu einer neuen Käsepackung machen, auch wenn ich die Verpackung im gelben Sack entsorgt habe. Ist das so korrekt nochmal zusammengefasst?
Ja, das ist, auch wenn es sich irgendwie so ein bisschen enttäuschend anhört, aber leider die Realität. Die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, aber so weltweit sind so zwischen 9% und 12% von dem Kunststoff, was wirklich irgendwo effektiv recycelt wird. Und gerade die Deutschen schummeln sich da so ein bisschen durch diese ganze Thematik durch, weil wir das thermische Recycling zum Recycling hinzuzählen. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist das eigentlich der völlig falsche Begriff, weil Recycling übersetzt heißt eben irgendwas mit Kreis. Ja? Und in dem Moment, wo ich was verbrenne, verlasse ich aber den Kreis und mache da draußen einen linearen Prozess. Ich kann einmal Wärme oder Energie daraus gewinnen, aber danach ist es vorbei. Danach ist es verbrannt und das fossile Ausgangsmaterial ist in die Atmosphäre entlassen. Und deswegen ist das meiner Meinung nach einfach eine klare Schummelei an dieser Stelle, das mit in die Quote aufzunehmen.
Sind wir absolut einer Meinung. Also es ist einfach nur eine schöne Rechnerei. Dazu kommt da eben noch dieser Müllexport, nachdem China da, ich weiß nicht, 2018, nachdem China gesagt hat, okay, ich möchte keinen Müll mehr importieren, wo jeder dann sagt, oh Mist, wohin denn jetzt mit unserem Müll? Und der dann halt in andere Länder exportiert wird. Das ist ja ein Riesenbusiness, muss man ja auch dazu sagen. Müllexport, Import, ja. Hängen ja auch Menschen dran, die natürlich auch damit dann wieder Geld verdienen in anderen Ländern. Ja, es ist schon krass. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Würde mich auch mal interessieren, ob du schon immer so dich für dieses Thema Nachhaltigkeit und vor allem Verpackung und Müll und alles, was damit zusammenhängt, interessiert hast. Du sagst ja, ihr seid alle drei Produktdesigner. Aber wie war das? So, wie kamen so die ersten Berührungspunkte, dass du sagst, okay, gut, ich habe hier so so ein, ja, wie so ein Rabbit Hole bin ich da irgendwie so reingekommen, weil das ist ja eine never ending Story mit diesem gerade Verpackungsmüll und was da alles mit reinspielt, kann ich mir vorstellen. Oder welche irgendwie Regularien von der Politik, was vielleicht noch gar nicht da ist oder so. Also ja, erzähl gern mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das so in deiner...
Ja, du hast schon recht. Das ist ein Thema, wenn man sich mit dem beschäftigt, dann ist es erstmal irgendwie so ein bisschen frustrierend, weil einfach ja da so viel auf unserer Erde passiert. Überall jetzt die Tatsache, dass man so irgendwie die Größe einer EC-Karte pro Woche an Mikroplastik konsumiert und so, das ist alles wirklich eklig. Das will man eigentlich gar nicht wissen. Aber um auf deine Frage einzugehen, das hat im Grunde eigentlich, und jetzt muss ich hier mal meine Mutter in den Raum werfen, aber tatsächlich so in der Kindheit angefangen. Meine Mutter ist eine leidenschaftliche Mülltrennerin und wir hatten früher, haben Aluminium einzeln gesammelt, haben Kork einzeln gesammelt, weil irgendwie das schon damals irgendwie klar war, okay, wir haben hier wertvolle Materialien, die müssen wir auch irgendwo wertvoll und dem Wert entsprechend wieder rückführen. Das heißt, da bin ich mit meiner Kindheit in Berührung gekommen und dann war es wirklich so, dass ich einfach so dieses Konsumieren, wie wir das machen, auf der einen Seite selber total mag, also ich konsumiere gerne und gleichzeitig mir aber auch diese ganzen Probleme dadurch irgendwie bewusst waren. Und das war, wie gerade eben schon angesprochen, eigentlich so die Initialzündung zu sagen, Mensch, eigentlich müssen die Produkte, die wir konsumieren, besser werden und auch, wir müssen auch unser Verhalten ändern, alles gut, aber es ist nun mal einfach so, dass Bedürfnisse werden geweckt, Bedürfnisse entstehen, Bedürfnisse müssen befriedigt werden und die Leute kaufen. Wir müssen also da ansetzen, dass das, was wir kaufen, einfach sinnhafter ist und nicht dem Planeten schadet. Und das war die Initialzündung zu sagen, ich möchte eben dieses Produktdesign studieren. Dass dann in dem System selber alles dann doch irgendwo wieder diesem Finanzdruck unterliegt, ist eine Frage, die wir vielleicht jetzt hier nicht diskutieren müssen, aber ja, es hängt halt alles miteinander zusammen. Es muss alles immer renditebasiert irgendwo entschieden werden. Ich hab jahrelang für Sportfirmen gearbeitet und wir haben dann da mal eine Skibindung entwickelt. Das war auch so ein Augenöffnungsmoment. Da war eine zentrale Schraube in der Mitte, mit der diese Bindung da festgemacht wird und die sollte laut unserem Konzept aus Metall sein, weil die einfach so das zentrale Element ist. Und dann kam irgendwann der Einkauf und sagte, nee, die Metallschraube ist zu teuer, wir müssen hier eine Kunststoffschraube nehmen. Die war ein paar Cent günstiger, führte dazu, dass die Bindung auch früher den Geist aufgegeben hat, dass man früher wieder eine neue kaufen muss. Das freute natürlich im ersten Moment alle, ja. Aber da landet auch früher so ein komplexes Plastikteil auf dem Müll, obwohl es eigentlich noch funktionieren könnte. Ja, und das war irgendwann war das einfach schwierig für mich, das so alles immer mitzumachen. Ja.
Dann geht jetzt mal Dank raus an deine Mama, dass sie da schon früh den Samen gepflanzt hat für das ganze Thema und da so deine Begeisterung und das Verständnis irgendwie für geweckt hat. Ja, und es ist auch wirklich so, dieses Mülltrennen sollte ja eigentlich überall in jedem Haushalt stattfinden, aber dann ist es ja auch so von Kommune und von Stadt irgendwie unterschiedlich, dann gibt es irgendwelche Tonnen und andere wieder nicht und dann muss der eine wieder mehr zahlen oder weniger. Also ich werde wahnsinnig manchmal für diese ganzen Gesetze oder eben auch Nicht-Gesetze oder ganz ja, im Großen genannten, wie sagt man, Bürokratie, so, das ist der Sammelbegriff, den ich gesucht habe, dass man es uns eigentlich komplett schwer macht und gerade die Menschen, die wirklich sagen, okay, ich möchte ja meinen Beitrag dazu leisten, auch wenn ich nicht, ich bin ja nicht schuld, dass da 1000 Joghurts von unterschiedlichen Firmen in der gleichen Plastikverpackung stehen, also da bin ich vollkommen bei dir, dass das nicht immer alles auf den Konsumenten abgewälzt werden darf. Aber was bräuchte denn oder was wären so eure Wünsche von Repack an die Politik? Welche Gesetze müsste es denn geben, dass das eigentlich so diesen Minimumstandard gäbe für Verpackungen?
Also du sprichst da ein ganz, ganz zentrales Thema an, was auch für uns also wirklich ein dickes Brett ist. Und zwar ist ja die Entsorgung in Deutschland kommunal geregelt. Das heißt, jede Region, jede Kommune hat einen Entsorger, der hat bestimmte Infrastruktur bei sich stehen und basierend auf dieser Infrastruktur ist dann auch das Angebot der Tonnen und der Wegwerfmöglichkeiten. Das heißt, die einen haben eine Biotonne, da kannst du irgendwie so Materialien reinschmeißen, die anderen haben die nicht, die nächsten haben überhaupt keine Biotonne, die einen haben gelben Sack, die anderen sagen, wir brauchen das im Hausmüll. Es ist also wirklich sehr, sehr schwierig. Und du hast jetzt da gerade einen Punkt angesprochen, der ganz zentral ist, weil auch die EU hat ja eigentlich jetzt mit dem Plastikgesetz und auch mit den Recyclingquoten schon die Vorgabe gemacht, dass alle europäischen Länder sich da mal nochmal so ein bisschen reflektieren müssen und auch mal die Quoten anpassen müssen. Und es wäre wirklich schlau, wenn man irgendwie es schafft zu etablieren, dass es einfach mal transparent kommuniziert wird, dass wir wirklich sagen, wir betreiben hier nicht nur Augenwischerei, sammeln irgendwas ein und pressen dann daraus irgendwie Parkbänke, sondern dass man einfach mal transparent und klar sagt, hey, so viel schaffen wir bei gleichbleibender Qualität. So viel machen wir, um quasi den alten Plastikmüll zu eliminieren und noch irgendwas Sinnvolles draus zu machen. Und vor allem müssen wir erkennen, dass diese natürlichen Rohstoffe und natürlichen Materialien irgendwie ein Relief sind, um dieses Ausbeuten des Planeten in den Griff zu bekommen. Klar, wir müssen auch mit der Lebensmittelanbaufläche irgendwie haushalten und wir müssen auch mit unseren Wäldern haushalten. Aber man kann diese Dinge langfristig sehr gut planen und steuern. Es gibt so Berechnungen, dass wenn weltweit alle Verpackungen auf natürliche nachwachsende Rohstoffe umgestellt werden, dann wären es ungefähr 7% der Agrarfläche, die wir dafür bräuchten. Wir brauchen alleine 40% der weltweiten Fläche als Nahrungsmittelquelle für unsere Fleischproduktion. Das heißt, auch diese Diskussion müsste man einfach mal ehrlich führen und nicht immer nur sagen, ja, damit nehmen wir den Leuten aber die Nahrungsgrundlage weg. Es ist Klarheit, Transparenz, Ehrlichkeit. Es ist, glaube ich, die Zeit, wo man einfach darüber sprechen muss, Leute, unsere Zeit, um hier die Probleme in den Griff zu bekommen, ist nicht mehr riesig. Jetzt muss mal Tacheles geredet werden. Und wir brauchen Entsorgungsmöglichkeiten für diese Ideen und für diese Konzepte. Und das muss die Politik jetzt irgendwie in den Griff bekommen, dass da Angebote geschaffen werden und auch der Druck auf die Entsorger erhöht wird, diese Angebote auszubauen, Förderungen, Unterstützung, Kompostierung fördern. Es geht uns nicht darum, die Verpackungen in der Biotonne zu akzeptieren. Das ist wirklich von der Sortierung schwierig, wenn man sich das vorstellt, dass man so eine Folie hat, die liegt zwischen einer Banane und irgendwie einer verschimmelten Kartoffel und dann kann man die Folie nicht mehr angucken. Wie soll das irgendjemand sortieren? Aber unsere Materialien kann man mit einem Infrarotspektrometer eindeutig identifizieren. Das heißt, ab in den gelben Sack damit, entsprechende Sortieranlage dahinstellen, dann diese nachwachsenden Rohstoffe sortieren und in der entsprechenden Menge der Kompostierung zuführen, würde das Problem lösen. Kostet aber Geld.
Dann ist die Frage, wer bezahlt genau diese Mehrkosten, in Anführungsstrichen, was ja für mich eigentlich auch schon wieder ein beschissener Begriff ist, weil es geht ja um unser aller Leben, ne? Und einen Planeten, einen beleb- und bewohnbaren Planeten noch ein bisschen länger als die nächsten 50 Jahre vielleicht. So.
Ja, dieser Begriff Mehrkosten ist auch was man mal echt auseinandernehmen muss.
Ja, es ist sehr spannend, was jetzt passiert, ob hoffentlich was passiert mit unserem Politikwechsel. Vielleicht gibt es ja einen oder auch nicht, man weiß es nicht, im September. Oder hat da auch irgendwie die EU und ihre gesamten Richtlinien da mehr Einfluss drauf? Wie ist das so, dass da ein bisschen mehr passiert?
Also die EU ist natürlich jetzt gerade mit ihren Entscheidungen schon ein Motor in Bezug der Nachhaltigkeit, weil das natürlich auch Märkte so ein bisschen harmonisiert und Anforderungen in größeren Konsumrahmen an die ganze Sache legt. Das heißt, das spielt der ganzen Nachhaltigkeit in die Karten. Und die EU hat ja dieses Plastikgesetz oder die Plastikverordnung verabschiedet, wo jetzt ja auch stückweise erst die Plastiktüten, jetzt die Einweggeschirre und Bestecke und Strohhalme und so weiter verbannt werden aus dem Konsum. Das sind natürlich ganz wichtige Impulse, um eben einfach wirtschaftlich Veränderungen herbeizuführen. Wir haben wirklich viele Kunden, die haben eigentlich die Motivation, was zu verändern. melden sich bei uns, gehen mit uns in die Anfangsphase. Wir rechnen die Projekte durch, machen Machbarkeitsstudien und an einem gewissen Punkt ist dann oft so der Moment, wo sie sagen, ja, guck mal hier, aber wenn wir hier ein Kunststoffmaterial nehmen und dann auch noch draufschreiben, es ist recyclingfähig, wo wir vielleicht sagen, wir arbeiten mit einem Monomaterial, dann ist es auch wiederum auf diese Mehrkosten Bezug zu nehmen, im ersten Moment vermeintlich immer noch günstiger. Und da muss schon sehr, sehr, sehr viel Idealismus in einem Unternehmen drinstecken, die dann sagen, okay, wir entscheiden uns für die etwas teurere Folie. Wir reden hier immer noch über Centbeträge. Ja? Bei einem Kilo Kaffee macht eine Folie vielleicht, sagen wir mal ganz grob gerechnet, 10 Cent aus. Bei einem Produkt, was 20 Euro kostet, selbst wenn die Folie nachher 30 Cent kostet, ist immer noch Gewinnmarge da. Aber der Einkäufer, der da seine zwei Folien miteinander vergleicht, der sieht halt nur Prozentzahlen und sagt, nee, die eine ist günstiger. Und solange eben da nicht die klare gesetzliche Regelung da ist, dass diese natürlichen Materialien irgendwie bevorteilt werden, also zum Beispiel in der Entsorgung oder in der Lizenzierung, dann ist leider die Entscheidung oft eine wirtschaftliche und die ist dann gegen das etwas teurere Material, was aber im Nachgang halt einfach nicht diese Folgeprobleme für unseren ganzen Planeten
ist
hat.
Ist eigentlich schon traurig, dass die Menschheit das immer noch so rechnet. Also, dass das was mit Idealismus tatsächlich und irgendwie mit einer Utopie in Anführungsstrichen zu tun haben muss, damit man genau sich dafür als Firma einsetzt, ne? Oder das durchsetzt. Also es verstehe ich nicht. Es gibt doch genug Startups, die das ja auch nutzen, ne? Also ich glaube von The New Company, mal unbezahlte Werbung hier, ich glaube, die benutzt ja auch eure Packung, oder? Wenn ich das jetzt richtig informiert bin. Ja. Und ja, ich finde es so geil, dass es eben so die Jungen, die Neuen, die sagen, ist mir wurscht, ne? Ich berechne das halt anders und ich bezahle das, weil es für mich keine Mehrkosten sind. Dass das, ja, wieso ist der Treiber tatsächlich da? Wirklich, haben diese Generation das mehr verstanden? Oder woran liegt das? Oder ist es immer noch dieser kapitalistische Gedanke, okay, nee, ich möchte nicht, keine Ahnung, einen einstelligen Prozentsatz meiner Marge abgeben?
Das sind genau die zwei Punkte, die du da zusammenbringst. Also viele unserer Kunden sind tatsächlich irgendwo Brand Owner oder auch Unternehmen, die in der Größe sind, dass man sagt, man kann eben mit der Geschäftsführung direkt in der Verhandlung einfach mal Pro und Contra abwägen. Und an der Stelle wird eigentlich den meisten der Menschen, die uns kontaktieren, auch ganz schnell klar, dass das total Sinn macht. Das liegt so ein bisschen an der Strukturgröße. Wir hatten aber auch schon Anfragen von tatsächlich den größten Lebensmittelherstellern weltweit. Da reden wir über Konzernstrukturen, wo Entscheidungen auf Ebenen getroffen werden, wo Menschen sitzen, die zum einen über Jahre nur gelernt haben, in ihrem Horizont eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung ist, um jetzt auf dieses Kapitalistische einzugehen, am Ende leider meistens immer irgendeine Zahl. Und diese Entscheidung müssen sie dann weitergeben in ihren Instanzen. Das heißt, da ist diese Überzeugung und diese Aufklärung, die kommt da gar nicht durch. Das ist also im Grunde irgendwo ein Systemfehler. Wir werden ausgebildet, um in unserem Kosmos Dinge zu entscheiden, die dann gar nicht diese Tragweite erkennen. Das haben diese kleinen Unternehmen natürlich viel, viel besser im Griff. Da hat einer eine Idee, der erzählt es dem Nächsten, dann kommt da die nächste Ebene, die entscheiden mit. Und wir haben eine Demeter-Gärtnerei, nur mal als kleines Beispiel, das ist die Frau Sandmann aus Hamburg, die macht so eine Gemüsekiste, die ist einfach nicht überzeugt von der ganzen Lebensweise. Und die sagt sogar, dass ihre Kunden diese Folien wieder zurückbringen können mit dieser Abokiste und die kompostiert die bei sich in Demeter-Qualität im Hof und düngt damit quasi wieder die Beete. Also der Beweis ist da, dass es funktioniert, aber es kommt eben oft nicht durch. Und man merkt es noch an einer anderen Stelle. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir unter anderem von New Company haben oder auch von anderen. Ökologie ist in unserem System kein Treiber für Innovation oder für Wirtschaftlichkeit. Wir können ökologische Vorteile momentan nicht patentieren oder patentieren lassen, weil das nicht als technischer Fortschritt angesehen wird. Ja. Und das ist absurd. Das ist wirklich absurd.
Ja, deprimierend einfach nur. Vor allem, weil wir ja alle mitkriegen, dass der Planet buchstäblich brennt jeden Sommer oder Überschwemmungen oder sonstige Sachen gibt. Das ist, ja, dass die Zeit abläuft und dass trotzdem, ja, gerade, also die alle Startups, alle wirklich Innovatoren, alle Weiterdenker, nenne ich es jetzt mal, die das machen, ich liebe die Menschen dafür, dass sie genau das anpacken und einfach machen, weil es das Richtige ist, so wie ihr ja auch. Aber den großen Hebel, mich macht es so sauer, dass so große Konzerne wie Unilever oder Nestle oder keine Ahnung, Nestle ist sowieso, ja, muss ich nicht darüber reden, wie kacke die eigentlich sind. So. Aber die haben ja allein vom Verpackungsmüllberg, was sie weltweit produzieren und in Ländern, wo es eben keine Infrastruktur gibt dafür, die sind dafür verantwortlich, diese Scheißverpackung, Entschuldigung, dass ich mich da so in Rage rede, aber die Scheißverpackungen in die Umwelt bringen. Und die interessiert es nicht, was damit danach passiert. So, dass sie halt irgendwo auf dem Müllberg landen oder im Meer, im Fluss, egal, das interessiert sie nicht. So, weil wenn sie es interessieren würde, dann würden sie sich doch für natürliche Materialien zumindest entscheiden, dass sie dann in Anführungsstrichen guten Gewissens sagen können, okay, ich kann meine Verpackung auf irgendeine einsame Insel exportieren.
Ja, wir leben aber auch in einer Zeit, in der einfach die großen Unternehmen wirklich Angst haben vor diesen ganzen Shitstorms. Und was man auch ehrlicherweise sagen muss, ist, wir haben jetzt eine Lösung, die funktioniert jetzt. In 10 Jahren müssen wir die neu bewerten. In 10 Jahren kommen vielleicht weitere Materialien dazu, aus Algen, aus Pilzen, was auch immer da irgendwie möglich ist. Wir befinden uns in so einer Diskussionsspirale, in der immer alles zu 1000% von allen Seiten beleuchtet wird. Und dann findet man irgendwo einen Punkt und sagt, ja, okay, die Herstellung von Zellulose ist sehr energieaufwendig. Ja, okay, ja, kann man diskutieren. Dann muss man sagen, okay, wir müssen daran arbeiten und das besser machen. Und nicht immer erst warten, bis man die zu 100%ige Lösung gefunden hat. Und da ist dieser Spirit in dieser Startup-Welt und bei den Leuten, die, wie du sagst, ja jetzt irgendwo auch dran sind, was zu verändern, natürlich ein anderer. Die gehen nach vorne, die probieren Dinge aus. Wir müssen diesen Geist müssen wir wieder zurückbekommen, dass wir nicht alles in Sicherheit abwägen, sondern uns trauen, vorauszugehen und auch zu erkennen, okay, in 5 Jahren müssen wir es vielleicht dann wieder anders machen und dann in 5 Jahren auch nochmal anders. Aber wenn wir bis in 10 Jahren warten, dann haben wir unsere Chance komplett irgendwie verpennt. Und das ist der Unterschied zwischen den großen Unternehmen und den Startups, den Menschen, die aus Überzeugung und mit einer gewissen Grundlogik einfach Dinge entscheiden. Wir werden immer wieder in so CO2-Bilanzdiskussionen verwickelt. Und dann ist ja auch die Frage, was betrachte ich in so einer CO2-Bilanz? Betrachte ich den Prozess zwischen Produktion und Entsorgung? Wenn ich diesen Prozess betrachte, dann sind wir da ganz ähnlich wie eine konventionelle Plastikverpackung. Unsere Verpackungen müssen auch produziert werden. Unsere Verpackungen müssen auch transportiert werden. Unsere Verpackungen müssen auch hergestellt, eingesammelt und sortiert werden. Da sind wir identisch. Diese Prozesse muss auch irgendjemand besser machen. Aber die spielen ja in meiner CO2-Bilanz für meine Verpackung keine Rolle. Ich gucke mir den Rohstoff an. Ich gucke mir, wie wird der gefördert? Was bindet der CO2 vorher? Wie ist der beschaffen? Und was passiert am Ende damit? Das sind Parameter, die in klassischen CO2-Bilanzen überhaupt gar nicht so verortet sind. Und da kann man sich wirklich wund diskutieren, weil da einfach jeder eine andere Perspektive hat, was für ihn irgendwo da wichtig ist. Ja.
Es ist ein guter Punkt, was du sagst, dass man nicht mal wartet, bis man die rundum perfekte Lösung hat, weil wir haben keine Zeit, um zu warten, bis dann irgendwann mal in 5 Jahren, ach übrigens, hier läuft's und jetzt, ja, gib ihm, mach mal jetzt fertig, löse mal das Problem innerhalb am besten von einem Jahr oder so. Das ist, ja, was wäre denn so dein Wunsch für alle, die jetzt an diesem ganzen Kreis beteiligt sind? Was würdest du dir wünschen, damit das Ganze noch schneller geht?
Ja, wir müssen die Menge dieser Materialien erhöhen. Das ist einfach das Einzige, was funktioniert. Wir reden da immer von der kritischen Masse. Je mehr von diesen Materialien im Umlauf sind, umso höher wird der Druck auf die Entsorger, umso höher wird der Druck auf die Politik, da irgendwo einzugreifen und was zu verändern. Ich glaube, die Tatsache, dass wir eben mit dieser Demeter-Gärtnerei zusammenarbeiten, dass wir wirklich Kunden haben, die das Ganze auch verstanden haben, forcieren und mitleben, führt dazu, dass wir einfach immer mehr werden, die an diese natürlichen Kreisläufe denken. Und da ist einfach der Wunsch, mitzumachen, sich zu informieren, die Geschichten weiterzuerzählen, diese, ich sag mal so, Verunsicherung auf dem Markt mit diesem, ein Begriff, den ich wirklich auch überhaupt nicht mag, Bioplastik, das aus der Welt zu räumen. Wir haben so einen Selbstversuch, den man sich bei uns auf der Internetseite bestellen kann. Wir nennen das Ganze Seedpack. Das ist eine kleine Verpackung, da sind 3 Kresse-Samen drin mit einer Anleitung hinten drauf. Da verpackst du diese Verpackung inklusive der Samen, buddelst du einfach in die Erde oder in einen Blumentopf. Dann kommen nach ungefähr 14 Tagen, wächst so die erste Kresse raus und nach einem Monat ist die Verpackung eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Und diese Nachricht muss sich verbreiten. Wir schicken das an Schulen, wir schicken das an Kinder, an Unternehmen und das ist eine ganz positive Erfahrung, die dabei rauskommt. Weil die Leute sehen, hey, das funktioniert. Das funktioniert, ohne dass ich was dazu tue. Und wer das einmal gesehen hat, der ist auch begeistert und kommuniziert diese Sache irgendwie weiter. Und das brauchen wir. Wir brauchen diese Begeisterung für diese neuen Materialien in der Bevölkerung und dann auch noch die Bereitschaft zu sagen, hey, ich kaufe die, ich erzähle davon, ich setze mich dafür ein. Dann erreichen wir diese kritische Masse und dann können wir aus unserem Konsum heraus den Druck so hoch machen, dass die eben sortiert werden müssen.
Ja, okay, cool. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Menschen das wirklich begeistert, wenn sie es sehen. Also für alle, die das jetzt gehört haben, guckt in die Shownotes, da packe ich direkt den Link rein, wo man sich so ein Kit da mal bestellen kann. Weil das unterstützen wir gerne. Das wird die Begeisterung weitertragen. Ach, super, du hast gerade schon den Begriff genannt, das würde ich vielleicht jetzt hier zum Ende nochmal mit dir näher drauf eingehen. Bioplastik. Das ist ja irgendwie auch schon so negativ behaftet und auch, also auf der Konsumentinnenseite ist auch so Verwirrung, würde ich mal sagen, die gerechtfertigt ist, weil ja kein Mensch mehr durchblickt, okay, Bioplastik, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Ne, weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Sorten, in Anführungsstrichen, von Bioplastik und manches verrottet ja auch nicht wirklich. So, also da gibt es ja extreme Unterschiede. Mhm. Was wären so konkrete Tipps für alle, die jetzt in Supermarkt oder irgendwo einkaufen gehen, worauf man achten kann, falls es sowas gibt, ich denke mal, damit man Gutes vom Schlechten unterscheiden kann und was man am besten dann nicht kauft. Obwohl, vielleicht ist das jetzt, hat sich das jetzt eh erledigt, weil es ja ab 1. Juli jetzt diesen Jahres eigentlich auch nicht mehr vertrieben werden darf, oder? Gewisse Bioplastikprodukte.
Ja, wobei da immer noch, also gerade im Bereich der Verpackung, irgendwie sehr, sehr viel irgendwie draufgeschrieben wird, was wirklich irgendwo ein Quatsch ist. Also eine recyclingfähige Verpackung ist im Grunde alles, was wir auf dieser Welt irgendwo haben. Ja, weil am Ende ist es dann ein thermisches Recycling damit, was ich damit mache, und dann ist sie auch recyclingfähig. Das ist zum Beispiel schon mal echt einfach ein Begriff, der meiner Meinung nach sehr irreführend ist. Wir haben das Prüfverfahren oder die Zertifizierung für den Heim- und Gartenkompost gewählt, weil das eigentlich der höchste Umweltstandard ist, den man momentan so erreichen kann. Damit sind wir nachweislich absolut frei von Schadstoffen. Das heißt, aus unserer Verpackung kann auch nichts in das Lebensmittel kommen. Von außen kommt nichts in das Lebensmittel. Und dieser Begriff Heim- und Gartenkompostierbar ist zwar so ein bisschen irreführend, was die Entsorgung angeht, weil jeder sich dann irgendwie fragt, ja, ich habe aber gar keinen Kompost. Ich glaube, davon muss man sich als Konsument mal befreien, sondern einfach nur sagen, das, was in der Natur landen darf oder kann, ist der höchste Standard, den wir konsumieren können. Und das wäre so meine Empfehlung. Achtet bei den Verpackungen einfach darauf, dass sie kompostierbar sind, im Idealfall Heim- und Garten kompostierbar. Dann habt ihr eine schadstofffreie und plastikfreie Verpackung, die sich selbstständig zersetzt, keinen Schaden irgendwo hinterlässt. Selbst wenn die im Meer landet, zersetzt die sich über einen gewissen Zeitraum. Wenn Tiere die fressen, dann passiert da nichts. Wir können die selber essen, ohne dass irgendwas passiert. Das wäre eigentlich so der höchste Grad der Verpackung, den wir momentan erreichen.
Ja, und ich frage mich, ne? Warum nutzt die ganze Welt noch nicht diese Verpackung? So, weil es hat ja überhaupt gar keine negativen Folgen und nur positiv. So, in der idealen Welt kann doch alles dann verpackt sein, jetzt mal übertrieben gesagt, aber dann genau in solchen Verpackungen. Ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, das würden wir uns auch wünschen, natürlich.
Ja, wenn alle Menschen, die jetzt zuhören, sich jetzt noch mehr mit euch in Verbindung setzen wollen und noch mehr Infos und vielleicht rausfinden, okay, mit welchen Herstellern arbeitet ihr schon zusammen? Das findet man alles auf eurer Webseite, nehme ich an, ne?
Ja, also wir haben einmal unsere Internetseite www.repack.eu. Da kann man sich mal zum einen über unsere Philosophie, was wir machen, informieren. Da haben wir auch nochmal detaillierte Informationen zu dem Unterschied zwischen natürlicher Kreislauf und Recycling, über unsere Materialien. Da haben wir Unternehmen, die mit unseren Folien schon verpacken, aufgelistet. Da kann man sich das Ganze so ein bisschen anschauen. Und wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen Fremdwerbung machen darf, wir haben einen ganz wunderbaren Beitrag auf dem ZDF. Den findet man in der Mediathek. Das ist die Sendung Planet B und die Folge heißt Plastik AD. Findet man ganz einfach
in der ZDF-Mediathek. Kann ich aber auch verlinken. Ich glaube, ich habe die Sendung auch gesehen. Ja.
Ist eine halbe Stunde ganz schön im Überblick, was wir eigentlich machen und was schon heutzutage möglich ist. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Und folgt uns auf Instagram repack.plasticfree und Facebook. Wie gesagt, jede Stimme hilft uns insgesamt auf politischer Ebene Einfluss zu gewinnen, überzeugt unsere Interessenten und Kunden, erzählt den Menschen davon und probiert es einfach aus. Es funktioniert, es ist kein Quatsch.
Sehr gut, Hannes. Ja, da kann ich ja eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Danke für die ganzen Insights und ja, ich wünsche euch allen Erfolg dieser Welt, weil es ist ja dann auch nicht nur euer Erfolg, sondern für die ganze Welt ist es ein Erfolg, wenn da so solche kreislauffähigen Verpackungen einfach nur noch genutzt werden. Also vielen Dank für deine Zeit, für die Insights und ja, Leute, kauft Produkte, die in ökologischen, kreislauffähigen Verpackungen daherkommen.
Danke und vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das nette Gespräch und auch vielen Dank für eure Arbeit. Das muss Hand in Hand greifen. Alle Bereiche
absolut
sind wichtig.
Jeder Bereich muss seinen Teil für beitragen, damit wir das Ruder irgendwie noch ein bisschen umreißen können. Danke, Hannes. Ich denke, da habe ich nicht zu viel versprochen, oder? Also zumindest habe ich eine ganze Menge lernen dürfen in diesem Gespräch und viele Insights in dieses ganze, in dieses ganze Gebiet der Verpackungen, vom Design, von der Produktion, von den Mengen, von den ganzen Regularien, was da hinten dran hängt, lernen dürfen. Und wenn dich das Thema interessiert, guck auf jeden Fall unbedingt in die Shownotes mit rein. Da findest du den Link zu der Webseite von Repack, auch die Social-Media-Kanäle und auch die Doku, die Hannes angesprochen hat von der ZDF-Mediathek, um dir nochmal selbst ein Bild zu machen. Ja, trag es raus. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, eine Lösung, wirklich ökologische, kreislauffähige Verpackungen zu nutzen, die keinen Schaden anrichten. Und das ist doch genau das, was wir brauchen in Zeiten der Klimakrise. Es ist ja jetzt vor kurzem auch der neueste Klimareport rausgekommen. Und ja, was soll ich sagen, da kann man schon Angst kriegen, ne, wenn man das so liest. Die nächsten 8 bis 10 Jahre sind entscheidend, die Entscheidungen, die vor allem auf der politischen Ebene getroffen werden, sind entscheidend, ob wir den Temperaturanstieg irgendwie unter 2 Grad aufhalten können. Und das ist überlebenswichtig für uns als Menschheit. Und deswegen bitte, bitte geh im September wählen und überleg dir ganz genau, bitte informier dich, guck dir die Wahlprogramme an, wo macht das Kreuz am meisten Sinn? Ja, und damit möchte ich mich jetzt aus dieser Folge auch schon verabschieden. Ich drücke uns allen so sehr die Daumen und hoffe, dass sich sehr, sehr viel ändern wird. Es muss sich was ändern, es geht ja gar nicht anders. Also, danke, dass du da warst, danke, dass du die Folge angehört hast und auch dir jetzt meinen Appell am Ende reingezogen hast. Denn auch du bist super wichtig und ein Rad, ja, in dem ganzen System. Wir haben alle einen Teil der Verantwortung zu tragen. Und vor allem die Menschen, die so viele Privilegien besitzen und die Möglichkeit haben, verschiedenste Dinge einfach zu tun, ja, wir sollten es einfach tun. Und das tun, was in unserer Macht steht, was halt irgendwie möglich ist. Ja, genau. So, jetzt aber wirklich Schluss. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und zwischendurch freuen wir uns natürlich, wenn du auch auf Instagram vorbeiguckst. Du findest uns unter @ozeankind_ev. Und lass uns gerne wissen, wie du die Folge fandest, was deine Gedanken zu dieser Folge sind. Das schreibst du am besten unter dem Post zu dieser Podcast-Folge. Genau. Also mach's gut, bleib gesund und bis in 2 Wochen.